Songpoeten, der Podcast.
Hallo liebe Songpoeten-Zuhörer, schön, dass ihr alle wieder dabei seid, heute bei der heutigen Ausgabe des Songpoeten. Und ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir, auf den ich mich sehr gefreut habe. Bei mir ist nämlich Lotte. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich erzähle erstmal ein bisschen über deinen Werdegang. Lotte hat mit ihren 21 Jahren schon mehr erlebt als andere mit 66 oder so. Und Charlotte heißt sie eigentlich, geborene Charlotte, wird von allen Lotte genannt, stammt aus Ravensburg, die Stadt, die sie selber Stadt der Türme in einem ihrer Songs nennt. Jeder andere Mensch in Deutschland nennt diese Stadt aber natürlich die Stadt der Spiele, weil der große Ravensburger Spieleverlag mit dem blauen Dreieck da angesiedelt ist. Und Lotte fängt früh an, irgendwie jedes Instrument zu lernen, das sie in die Finger kriegen kann. Sie spielt Geige, sie spielt Klavier und lernt das alles. Und das schult vielleicht ihre Musikalität, aber was zum Teufel soll man denn eigentlich mit einer Geige Cooles machen? Also das macht Spaß, Geige zu spielen, aber natürlich will man auch als junger Mensch irgendwann ein cooleres Instrument in die Hand kriegen. Und als sie ihre erste Gitarre in den Händen hält, hat die klassische Musik eine neue Interpretin für immer verloren. Aber der Pop erlebt die Geburt eines neuen großartigen Stars und Lotte verliebt sich in das coolste Instrument aller Zeiten und von da an nimmt alles seinen Lauf. Was alles passiert, treibt sie mit. Ganz schnell steht sie auf großen Bühnen und im aktuellen Jahr, in diesem Sommer, erscheint ihr Album Querfeld ein. Der Albumtitel passt sehr gut zum Lebenslauf, über den wir uns jetzt etwas genauer unterhalten werden. Hier ist Lotte!
Yay, wow, du bist gut informiert.
Ja, das waren ja nur die Basics. Ich habe so ein bisschen tief gestapelt, damit ich jetzt die ganzen Facts alle raushauen kann.
Ich bin gespannt.
Aber stimmt das? Also das hatte ich irgendwo gelesen, dass du, als du das erste Mal eine Gitarre in den Händen hattest, da ging es los. Wusstest du, boah, das ist mein Instrument.
Das stimmt tatsächlich. Ich habe sehr lange Geige gespielt und du hast ja so einen süßen Panda-Klemmen an deinem Mikrostativ. Ja. So einen hatten wir auch an den Bogen und an der Geige mal klemmen. Deshalb,
tatsächlich?
Ich finde total süß, diese Tiere. Die sind von, was ist das? Niki?
Weiß ich auch nicht.
Irgendwie sowas.
Ich glaube,
ja, genau.
Meiner Tochter. Ah ja, hier von Niki.
Ja, genau. Und die hatten wir immer überall. Ich habe Suzuki gelernt. Das ist noch so eine bisschen alternative Lernmethode beim klassischen Geigespielen. Und da hatten wir auch diese Tiere überall dran klemmen.
Diese Methode, da klebt man an Tieren und sagt, so, jetzt muss der Panda, darf jetzt nur halb über den Bogen spazieren.
Warte, das war jetzt ein bisschen Chaos. Also der Panda hat, glaube ich, wenig mit Suzuki zu tun. Aber ich hatte, es gab einfach ein paar witzige Ideen bei dem, wie ich Geige gelernt habe. Und da waren auch solche Tiere mit involviert irgendwie.
Wie lange hast du denn Geige gespielt?
6 Jahre lang tatsächlich. Ich habe mit 6 Jahren angefangen und mit 12 aufgehört und das klingt aber jetzt, als hätte ich es gekonnt. Habe ich nicht.
Also wenn du jetzt eine Geige genannt hast, würdest du irgendwie schon was rauskriegen.
Ja, doch einen Ton vielleicht, aber
und auch den Ton, den du willst.
Ja, schwierig. Das ist halt auch schon wieder jetzt ein Stückchen her. Nee, Geige war tatsächlich nicht so meins, aber Gitarre, wie du sagst. Da war ich bei meiner Tante, meinem Onkel zu Besuch und die haben so lagerfeuermäßig eine Gitarre da liegen gehabt und auch gespielt und ich habe mich so verliebt, dass ich halt meinen Eltern danach immer in den Ohren lag, so, oh, ich will die Gitarre. Und die so, nein, jetzt spiel mal Geige, weißt du, da hast du dem Kind das jetzt jahrelang eingedrückt und jetzt will das Kind plötzlich Gitarre spielen. Hab's dann irgendwann durchgekriegt.
Aber ist ja dann Gott sei Dank wenigstens bei Saiten geblieben. Das ist ja dann, da mussten deine Eltern sich nicht so umgewöhnen. Okay, das ist ja auch ein bisschen so eine sehr klassische Sozialisation, ne? Wenn man als Kind irgendwie Geige anfängt und auch Klavier, das sind so vornehme Instrumente, das ist so ein bisschen Bildungsbürgertum, da kann man sich so vorstellen, dass du dann so mit 8 vor der Bücherwand an Weihnachten Stille Nacht spielen solltest oder so.
Ja.
War das so ein bisschen so?
Ja, wir haben das immer noch, die Tradition, dass wir an Weihnachten immer was vorspielen. Also hat sich dann halt gewandelt im Laufe der Zeit. Irgendwann war die Geige dann weg und die Gitarre da und dann haben wir angefangen zu singen, alle zusammen. Ich habe ja noch eine Menge Geschwister und jeder spielt dann was vor. Es war schon hat sehr klassisch angefangen alles mit der Musik bei mir. Bin ich auch ein bisschen dankbar für, weil ich halt dadurch jetzt so eine gute Ausbildung habe, würde ich es mal nennen, in der Musik.
Aber das klingt ja auch noch im ganz musikalischen Haushalt, wenn du sagst, irgendwie deine ganzen Geschwister müssen dann auch immer alle was vorspielen.
Ja, schon. Also keiner macht so radikal wie ich wahrscheinlich, aber ja, doch, wir haben alle Musik gemacht von Kindesbeinen an.
Was ich mich gefragt habe, ist, wenn du schon diese klassischen Kinder- und Jugendinstrumente irgendwie gespielt hast oder spielen musstest oder wie auch immer, hast du auch mal Blockflöte gelernt?
Ja, ja, tatsächlich, aber in der 5. Klasse erst. Also das war Teil unseres Musikunterrichts, dass wir alle Blockflöte gelernt haben. Flöte.
Ja, ich habe auch Blockflöte gelernt, als ich jung war. Mit dem Blockflöten-ABC hatte ich dann eine Blockflötenlehrerin. Und die wollte dann so, weil die halt gedacht hat, dass uns das langweilig ist, so mit 11 irgendwie Danke für diesen guten Morgen zu spielen, hat die dann so angefangen, irgendwie Beatles-Noten zu kopieren und mit uns zu spielen und so. Das
krass. Kannst du noch? Machst du manchmal noch?
Blockflöte kann ich noch, ja. Ich spiele manchmal auch Freestyle und so. So jetzt im Leidwesen aller Menschen, die dann um mich rum sind. Aber
abends mal ein kleines Ständchen, ne?
Für mich klingt super.
Schön.
So, dann hattest du also die Gitarre, hast du deinen Eltern in den Ohren gelegen, gesagt, ich will Gitarre spielen, hast dann irgendwann auch durchgekriegt. Dann hattest du auch Gitarrenunterricht, oder?
Ja, doch, ja, das war bei uns so der typische Weg halt.
Oh ja. Das war dann so auch so der Deal, okay, du willst ein Instrument, dann sollst du es auch richtig lernen.
Genau, wenn dann schon richtig. Ich habe auch lange klassische Gitarre dann eben gespielt, so Spanisch und was eben alles dazugehört. War aber dann auch erstaunlich faul. Ich dachte, ich wäre besser mit Gitarre als mit Geige, aber habe dann auch halt so mal noch kurz 20 Minuten vorm Unterricht sich schnell hingesetzt und alles reingeprügelt. bis die Halbakustik ankam, das habe ich irgendwo auf einem Konzert gesehen. Halbakustische Gitarre. Und da hat mich der Sound so verzaubert, dass ich gesagt habe, okay, das will ich auch. Und als ich die dann hatte, ging es bergauf. War dann plötzlich ein bisschen mehr Eigeninitiative sichtbar.
Du hast auch, habe ich irgendwo gelesen, mit 13 deinen ersten Song geschrieben, weil du irgendwie Liebeskummer hattest oder so.
Ja, der hieß Only For You.
Das ist dann so Schulenglisch, was man dann so mit dem Schulenglisch so hinkriegt.
Ja, doch, es gab sogar eine Songwriting-AG bei uns an der Schule und die haben mich da ein bisschen unterstützt in diesem Song. Aber ich habe den Text neulich mal rausgegraben, es ist unterirdisch. Bin auch ein bisschen froh, dass ich nicht mehr Englisch schreibe.
aber das war doch bestimmt so ein sehr vom Herzen getriebener Text, den du da geschrieben hast.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, glaube ich, deshalb mache ich auch Musik so. Also es ist immer das, was mich halt bewegt oder was mir passiert oder was mir fehlt, was ich in meine Texte reinpacke. Und damit hat auch alles angefangen, eben mit Liebeskummer, mit Schmerz und irgendwie mit einem Bedürfnis, das irgendwo hinzupacken oder irgendwie rauszulassen. Und dann halt, genau, Musik war schon immer die Sprache und dann halt eigene Texte dazu. Auch so sehr ich jetzt drüber lache, es war mir damals sehr ernst mit Only For You.
Aber es kann ja auch nicht, es ist ja dann auch nicht peinlich. Also wenn es wirklich von Herzen kam, dann ist es ja eigentlich auch nicht unangenehm. Dann muss es halt raus.
Ja, auf jeden Fall.
Und das war ja dann auch so ein bisschen so die Initialzündung vielleicht, ne, für das, was du heute machst. Also wenn man seinen ersten Song schreibt, dann ist man ja auch wahnsinnig stolz am Ende darauf, dass man da irgendwie, dass man gerade Musik kreiert hat sozusagen.
Ja, doch, das ist auch ein magischer Moment. Also man ist auch, oder ich war auch schüchtern halt, weil es irgendwie trotzdem so ein, man macht sich ja schon ein bisschen nackt, indem, wenn man über sich selbst schreibt oder über die eigenen Erfahrungen, dass man es dann nicht gleich allen zeigt, aber ja, meine Freunde und auch die Familie haben mich halt dann irgendwie schon unterstützt oder gesagt, so, ja, das ist super, mach nochmal. Und dann traut man sich dann doch immer mehr und dann mit der ersten eigenen Band hat man dann mal was vorgespielt und dann kam das vielleicht auch bei ein paar ganz gut an und dann traut man sich halt dann doch immer weiter raus.
Hast du denn dann hast du quasi, nachdem du deinen ersten Song geschrieben hast, hast du dann eine Band gegründet? Also weil du gesagt hast, du hättest deine erste eigene Band, war das dann, hattest du die schon so früh?
Ja, doch auch. Ich habe mit 13 auch in den 12, 13 in den ersten Bands gespielt. Das war eher noch so ein bisschen im Plural damals. Ich hatte verschiedene Projekte, mal mit eigenen, mal mit Covern und so weiter. Und ja, da haben wir dann auch so mal zu diesen ganzen großen Covern, die man da gespielt hat, mal einen eigenen Song mit eingestreut und das wurde dann immer mehr.
Das ist ja cool. Und also dann hier im Ablauf, also so wie ich mir das rekonstruiert habe, hast du dann einen Austausch ja in Amerika gemacht?
Ja, in North Carolina.
Oh, wow. Das ist natürlich am Arsch der Welt.
Jawohl. Nee, North Carolina. Ich war sogar in der Hauptstadt von North Carolina, in Raleigh. Aber tatsächlich, ich kann es immer noch nicht ganz aussprechen, darum habe ich es ein bisschen genuschelt.
Aber ich hätte niemals gewusst, was die Hauptstadt von North Carolina ist. Also deswegen so.
Ich weiß auch nur, weil ich da war. doch, da war ich, ja, für 10 Monate.
Ja.
Und habe mal eine kleine Auszeit gemacht. So, das Jahr habe ich dann wiederholen dürfen. Aber
ist ja meistens so beim Austausch, ja. Aber was hast du denn da erlebt? Also das ist doch, wie alt warst du da? 16?
7, 17. Ich war ein bisschen ein Spätzünder, so mit 7 eingeschult und dann ja weg und dann hat sich das alles so ein bisschen nach hinten geschoben. nicht so schlimm. Ich habe ich weiß auch gar nicht, ich kann gar nicht so richtig erklären, warum ich eigentlich dahin gegangen bin. Es war irgendwie schon immer mein Wunsch, irgendwie was zu machen, was nicht normal ist. Irgendwie so ein bisschen halt querfeldein, ja, genau. was anderes zu machen. Und dann dachte ich so, ja, hey, cool, irgendwie neue Kultur, neue Menschen, neue Sprache, einfach ein bisschen mutig sein, ein bisschen mal einen eigenen Weg gehen. Bin dann dahin und war auch erstmal sehr überrascht, weil es nicht so wie in High School Musical war, dass man so Tag ein, Tag aus so irgendwie so ein Glamour-Leben hatte, sondern ich habe halt…
Summertime.
Oh mein Gott, genau. das war meine Jugend, ne? Also wirklich, von vorne bis hinten.
nee. Also sowas dann nicht?
Nee, sowas nicht, bisschen, sondern ich hatte halt so ein… Trist. Ich habe in einer sehr, 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 sehr herzensguten Familie gewohnt, aber halt am Arsch der Heide, wirklich. So Highway House, kein eigenes Auto, also für mich halt nicht, ich konnte ja nicht fahren, kein Bus. War auf jeden Fall auch eine Herausforderung, so viel Zeit mit sich selbst zu verbringen.
Das ist auch so ein bisschen das, das ist auch sowas, was man bei dir auch immer wieder findet, dass du immer sehr, wie soll ich das sagen, so sehr furchtlos in die Welt rausgehst, um irgendwas zu erleben oder rauszufinden oder so, oder? Kann das sein?
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger, wie ich immer bemerke, ein wichtiger Teil von mir oder ein Teil, der mich ausmacht, dass ich so, dass ich das Abenteuer will und das Risiko möchte. Also das ist schon auf jeden Fall, das treibt mich an, aber ich brauche auch doch auch schon so ein bisschen die Sicherheit und einen Freundeskreis, der hinter mir steht und so. Ja. Also nur so alle Brücken abreißen, wegrennen, wäre dann auch nicht meins.
Ja. Aber trotzdem immer so ein bisschen den Thrill des Neuen erleben.
Ja, ganz viel erleben.
Und dann warst du in Amerika und was ich gelesen habe, was du darüber erzählt hast, das fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz spannend. Also ich meine, klar, wenn man sich jetzt vorstellt, dass du dann da in North Carolina, in Raleigh irgendwie gelangweilt sitzt und dir die Decke auf den Kopf fällt und du dir Gedanken machst über zum Beispiel deinen Song Only For You oder ähnliche. Hast du in einem Interview irgendwo erzählt, dass dir in diesem Austausch ja klar geworden ist, dass du lieber auf Deutsch singen möchtest.
Ja, überraschenderweise schon. Ich dachte, dass mein Englisch sich verbessert und ich halt dann bessere englische Texte schreiben kann. Aber ich habe ganz im Gegenteil gemerkt, dass ich einfach niemals dahin komme, wo ich, also wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Effort vielleicht schon, aber nicht so leicht dahin komme, wo ich im Deutschen schon längst bin. Also damit wie tief ich gehen kann mit der Sprache, die Metaphern, die ich verwenden kann. Und vor allem ist es auch viel, viel ehrlicher, wenn ich mich einfach hinsetze und tagebuchmäßig meine Texte schreibe auf Deutsch, wie ich es halt schon immer mache seit 22 Jahren. Dann habe ich einfach gedacht, so, ja, dann halt nicht. Wenn ich nicht so ehrlich und so direkt schreiben kann, wie ich es möchte auf Englisch, dann halt auf Deutsch.
Aber das ist so verrückt, dass du quasi in das Land fährst, auch so ein bisschen um die Sprache zu schulen und so, und dann da vor Ort merkst, dass das die gar nicht ist. Das finde ich irgendwie, das ist doch so abgefahren.
Ja, es ist schon komisch. Ich habe dann auch in dem Jahr, glaube ich, noch keine deutschen Texte geschrieben. Also während ich in den USA war, habe ich noch keine deutschen geschrieben, aber habe mich viel mit englischsprachiger Musik befasst. So. Weil ich finde, dass deutsche Musik oft monotoner Züge hat, also so ein bisschen sprechgesangmäßig. Und mir ist es wichtig. Wirklich? Ja, schon auch. Also, oder es ist halt Schlager. es geht, glaube ich, es ist selten, dass ich so viele oder dass ich schöne Melodien und auch schöne Musik oder schöne Klänge mit guten Texten auf Deutsch paaren. Und dadurch habe ich mich halt viel mit englischer oder auch internationaler Musik beschäftigt und aber der deutschen Sprache, um das halt zusammenzubringen. Und da irgendwie was Neues für mich zu finden.
Das ist ja ganz spannend, dass du, das finde ich ja ganz interessant, eine interessante These. Ich überlege jetzt, also ich kann das auch in Stücken nachvollziehen, glaube ich, was du sagst, aber es gibt ja viele Künstler auf Deutsch, die versuchen so sehr, die Sprache auch sozusagen nicht nur inhaltlich zu nutzen, sondern auch so als Instrument. Also dass Worte auch einen Klang haben und man den irgendwie nutzt und so, also oder?
Mhm. Ja, doch, das schon. Schon, das meinte ich, glaube ich, gar nicht. Es ist, glaube ich, mehr, wenn man jetzt so die Noten, wie soll ich das eigentlich am besten, wenn man sich jetzt einen deutschen Song nimmt, einen englischen Song und den gegenüberstellt und den Text mal rauslässt, dann ist gefühlt, also das ist natürlich auch ein bisschen subjektiv gesehen, aber gefühlt ist in dem englischen Song mehr Melodie und mehr so Bewegung, und der Deutsche ist ein bisschen monotoner, weil einfach die deutsche Sprache auch nicht so flüssig ist wie die englische Sprache. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, das zu kombinieren.
Das stimmt. Ja, das ist eine ganz spannende
Aber ich habe es nicht belegt, um Gottes Willen. Aber das ist, so in meinem Kopf ist es so.
Nee, aber ich glaube, ich kann es ganz gut nachvollziehen. Das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum man etwas wie Bilderbuch, eine Band wie Bilderbuch spannend findet, weil die auch die Sprachen einfach so wechseln, so wie es halt irgendwie den Flow gerade passt oder so wie es zur Musik passt. Ja, interessant. Dann hat das Jahr in Amerika ja doch was gebracht.
Ja, ohne Frage. Ich bereue keine Sekunde davon. Es war ein sehr, sehr schönes Jahr.
Ah ja.
Ich habe viel über mich gelernt, glaube ich auch. Und eben zu deutschen Texten gewechselt.
Aber wir müssen uns das jetzt nicht vorstellen, dass du da die ganze Zeit irgendwie alleine in so einem trostlosen Zimmer auf den grauen Himmel von North Carolina geguckt hast.
Nein, um Gottes Willen. Ich hatte eine sehr, sehr coole Highschool und sehr nette Freunde. Und es war auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Es war sehr schön.
Super gut. Dann kamst du zurück. Dann hast du nochmal gesagt, das Schuljahr mache ich auch nochmal, weil es so schön war.
Nochmal.
Und dann hast du ja angefangen, auf Deutsch zu schreiben.
Genau, also dann relativ zügig. Oder was heißt relativ sofort eigentlich?
Hast du eigentlich eine Gitarre mit in North Carolina?
Nee, wegen dem Flug war das schwierig. Ja. Aber die hatten zwei, drei im Haus, die Familie.
Hast du da immer ein bisschen...
Ja, ganz viel gespielt. Genau, und bin dann zurückgekommen und habe auf Deutsch angefangen zu schreiben. Und ich glaube, einer der ersten deutschen Songs, Du fehlst, heißt der, ist auch auf meinem Album jetzt noch drauf. Das finde ich auch ganz, ganz schön. Das ist so ein Song, der jetzt schon echt drei, vier Jahre alt ist, jetzt aufs Album gemacht hat.
Ist auch einer der ersten Songs, wenn ihr den auf YouTube findet. Der ist ja auch,
Ich habe so eine kleine EP gemacht letztes Jahr. Ganz akustisch nur und mit Gitarre und Gesang. Und da ist er auch mit drauf. Ja.
Cool. Schön, dass der so lange dich begleitet hat, so lange gehalten hat sozusagen und immer noch da ist.
Der also Song meinst du? Also im
Gegensatz zu Only For You, ja.
Ja, ja, ist auch witzig, weil ich habe den halt, der war auch so komplett überemotional entstanden, so in so einer Verzweiflung und Enttäuschung und der ist aus mir rausgeflossen und heutzutage, ich denke ein bisschen mehr nach, also gerade deutsche Texte ist man ja, braucht man ein bisschen länger, um sie zu schreiben, also meiner Meinung nach, als damals mit Englischen, weil ich halt viel mehr verstehe und deshalb fasst man sich länger mit dem Text. Und Du fehlst ist aber so rausgeflossen, das ist einfach so, einfach gefühlt und geschrieben und dann plötzlich war dieser Song da und heute höre ich ihn mir noch an und es gibt Zeilen, die ich noch nicht ganz verstehe oder neu verstehe oder einfach, weil ich mich nicht so intensiv damit beschäftigt habe beim Schreiben. Entdecke ich den echt für mich immer wieder neu. Und deshalb ist es schön.
Hast du manchmal bei manchen Songs Angst, falsch verstanden zu werden?
Nee, ich glaube nicht. Also du meinst so, dass jemand den Inhalt falsch interpretiert?
Ja. Das ist ja immer, ich meine, Gefahr ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber man liefert ja nie eine Interpretation mit. Also die Leute können die Songs ja immer, die nehmen die ja immer aus ihrem Standpunkt, von ihrem Standpunkt aus wahr und so.
Aber das ist das Schöne an der Musik, oder? Dass Musik nicht falsch sein kann. Also wenn jetzt jemand diesen Song anders interpretiert für sich, dann wird es für ihn so richtig sein. Also es ist ja nicht meine Wahrheit, ist ja nicht die endgültige.
So, dann ging das los mit den deutschen Songs. Ach so, und dann wird ja wahrscheinlich irgendwann die Schule fertig gewesen sein, nach der Extra-Runde. Und dann bist du aber erstmal, da hast du nicht sofort auf Musik gesetzt. Du hast gedacht, ja, das ist ein schönes Hobby, aber ich lerne mal was Vernünftiges. Ich werde Taxifahrer und bist deswegen nach Innsbruck gegangen, um Philosophie zu studieren.
schwierige Entscheidung. Ja, Philosophie war so ein... war auch eine spannende Zeit. Vielleicht nicht das Richtige für mich. Nee, ich wusste tatsächlich noch nicht so richtig, wohin mit mir. Ich wollte Musik machen, das war in meinem Herzen voll da. Ich wollte auch irgendwie was machen, was noch ein bisschen mehr Sicherheit in sich birgt. Das ist halt echt so dieser Kontrast in mir, so dieses irgendwas komplett Verrücktes und Abenteuerliches oder halt was ganz viel Sicherheit bietet. Ich wollte zum Beispiel auch eine Weile Arzt werden. Das war auch mal so ein Ding, was ich mir überlegt hatte.
Weißt wusstest du, was für ein Arzt?
Ja, ich wollte irgendwas ganz Anstrengendes machen. Ich glaube, irgendwas mit Nerven und Gehirn. Oh. Das klang jetzt richtig schlau, ne? Nerven und Gehirn. Nee, Neurologie wäre cool gewesen. Und dann habe ich aber einen Anmeldeschluss nach dem anderen verpasst. Also Anmeldeschluss für Medizin verpasst, Anmeldeschluss für Musik verpasst. und alles nach dem anderen ging dann irgendwie in die Hose und dann dachte ich so, ja, okay, was will ich denn jetzt eigentlich? Ich will eigentlich erstmal wissen, was ich machen will, bevor ich einfach irgendwas mache. Und habe dann Philosophie studiert, was dann auch sehr schnell eben nicht so meins war. Dann habe ich viel gekellnert in der Bar und hatte eine schöne Zeit in Innsbruck, in diesem wunderschönen Städtchen. Ja,
ja, Innsbruck ist eine tolle Stadt, ne? Die ist so ja, klein, super. Aber die ist so sehr speziell irgendwie. Die hat so eine besondere Stimmung irgendwie, finde ich.
Ja, ist auch schön umgeben von viel Natur. Ich bin ein großer Fan vom Draußensein. Und sehr gute Freunde. Es ist immer wieder schön hinzukommen und zu merken, dass die einen immer noch mit offenen Armen empfangen. Ja.
Philosophie ist ja auch sowas, was man studiert, wenn man irgendwie so, ja, wenn man so, ich glaube, wenn man so ein bisschen verträumt ist und so ein bisschen so den Fragen des Lebens nachfühlen will und dann glaubt man, stellt man sich ein Philosophiestudium so romantisch vor, ne, und denkt, man würde den ganzen Tag debattieren und versuchen irgendwie den Sinn in den Dingen zu erkennen. Wahrscheinlich in erster Linie ist es ja sehr trockenes Texte studieren und so.
Ich war nicht so viel da. Das ist ein bisschen unangenehm. Aber also was ich kann,
ja, wird schon
stimmen. Doch. Also es gab interessante Diskussionen, auch gerade weil das was praxisnah und praxisorientiert war, fand ich schön. Also wenn es so Richtung Ethik ging, mit auch gerade medizinische Ethik und sowas, das fand ich alles sehr spannend. Es gab auch viel einfach Definitionen, Begriffe und das war dann alles, da war ich dann auch ziemlich schnell raus. Aber es war auf keinen Fall ein schlechtes Studium und jeder, der das macht, Respekt. Also.
Aber warst du dann hat sich so rauskristallisiert, okay, es ist nicht deins, das Philosophiestudium muss jetzt irgendwie nicht weiter krampfhaft durchgezogen werden, das können wir ad acta legen. Du hast ja auch schon gesagt, dass die Musik immer sehr, ein sehr großer und starker Teil in dir war, dem du irgendwie folgen wolltest. Wie ist denn dann so genau eigentlich so der Übergang passiert von sich eingestehen, das Studium ist Quatsch, da ich kann hier jetzt nicht meine Zeit verschwenden, zu irgendwie, ich muss jetzt wirklich ernsthaft anfangen, Musik zu machen?
Ich hatte viele Freunde zu dem Zeitpunkt schon kennengelernt über irgendwie Kontakte in Mannheim und Berlin und Hamburg, die Musik gemacht haben und nur Musik gemacht haben. Und das Witzige war, es gab einen Abend ein Konzert und dann haben die in Innsbruck gespielt und ich war auch da. Und dann meinen die so, was machst du denn hier? Und ich so, ja, ich studiere doch hier. Und dann die so, hey, wir dachten alle, du machst Musik. Und dann stand ich da und dachte so, ja stimmt, warum mache ich eigentlich keine Musik? Alle denken, ich mache Musik und ich traue mich nicht, obwohl es alle sowieso schon denken, dass ich das mache. Und ja, und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann los, dann erst recht, wenn es eh schon alle denken, dass ich so verrückt bin, dann kann ich auch so verrückt sein und einfach mal alles auf diese eine Karte setzen. Ja, und habe dann auch relativ bald mein Team hier, das mich jetzt hier umgibt, mich unterstützt, mit zur Seite steht, kennengelernt.
Und dann kam dir auch wieder zugute, dass du trotz allem Wunsch nach Sicherheit auch immer gerne so ins kalte Wasser springst.
Ja, genau. Genau. Das ging dann in Innsbruck schwieriger. Dann bin ich erstmal, habe ich erstmal die Nähe zu Mannheim gesucht. Da ist ja auch die Pop-Akademie mit vielen kreativen Köpfen und Menschen und habe mich da dann so ein bisschen unterstützen lassen, wo ich auch sehr dankbar für bin.
Warst dann da im Bandpool, bist du dann
genau
gekommen? Ne? Was
ja
genau bedeutet das, in den Bandpool der Pop-Akademie aufgenommen zu werden?
Der Bandpool ist so ein Förderungsprogramm, so ein Coaching-Programm von, was sind das, so 5, 6 Bands pro Generation, die geht immer 18 Monate und da trifft man sich an Wochenenden mit den anderen 4, 5 Bands, hat eine Menge Spaß und hat ein paar schlaue Coachings oder Coaches auf der Seite, die einem einfach zeigen, wie man Musik machen kann und wie man auch von Musik leben kann, weil das ja auch nicht immer das Einfachste der Welt ist. Genau.
Also quasi die Essenz der Pop-Akademie so als Wochenendlehrgang.
Ja, genau, weil die Pop-Akademie selber ist ja noch so ein Studium, richtig.
Ja.
Und das,
ja, aber da lernt man dann auch so Quatsch, den man nicht braucht. So.
Das so habe ich nicht gesagt.
Management. Ja. Töne-Management oder was?
Das war auch mal, also hatte ich mir auch eigentlich gedacht, dass es vielleicht ganz schlau wäre, da zu studieren, aber dann habe ich eben über den Bandpool auch so viele Leute kennengelernt, die gemeint haben, hey Leute, mach doch einfach mal.
Ja.
Und das habe ich dann auch.
Und dann habe ich noch, achso, dann hast du mal, ich glaube, da warst du 18, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, hast du an einem Songwettbewerb in in deiner Heimat, in Ravensburg teilgenommen oder so ein Talentwettbewerb oder sowas. Irgendwie so vom Popbüro, wie hieß das, Popbüro?
Popbüro Oberschwaben, die Musikwoche. Die, genau. Das war toll. Da hatte ich noch meine halb Englisch, halb deutsche Band. Wir haben beides gemacht. Ja. Also noch meine englischen Songs und meine deutschen. Charlie's Park hießen wir. haben uns dann zu Ende dieser Musikwoche aufgelöst. nichts gegen
aber
nichts
hoffentlich
gegen die Musik
in, hoffentlich war super. Also in Freundschaft aufgelöst.
Ja, es war großartig. es war einfach so klar, dass wir alle so ein bisschen in eine andere Richtung gehen und jeder was anderes sich gerade erwartet von der Musik und das ist uns in dieser Woche klar geworden, Musikwoche. Aber ist immer noch ein schönes Projekt, die machen das Jahr für Jahr und unterstützen da Newcomer im Schwabeländle, wo wir herkommen.
Das ist so schön, ne? Ich habe ich glaube, das war auf deren Seite, haben die, als da das letzte Mal diese Newcomer-Woche war, diese Musikwoche, haben die ein altes Bild von dir gepostet, so von den damaligen Auftritten, aber mit deinem aktuellen Profil verlinkt und gesagt, Lotte, wir freuen uns, wenn du zum Konzert hier, die haben sogar Charlotte mit Akzent auf dem
Das war der Übergang, von Charlies Park zu Charlotte zu Lotte.
Also die sind ja irrsinnig stolz, dass du es jetzt geschafft hast und dass du dann auch mal wieder nach Ravensburg kommst oder in die Ecke an Bodensee und da spielst. So, das ist ja ganz schön irgendwie, ne? So da.
Ja, wir hatten da, wir hatten im Herbst hatten wir da ein Konzert in der Zehnscheuer, auch in dem Rahmen.
Cool. was mich interessieren würde, ist, also du hast auf diesen Newcomer-Wochen gespielt, hast irgendwie dich mit Musikern ausgetauscht, hast im Bandpool in Mannheim in der Popakademie irgendwie dich mit anderen Musikern ausgetauscht und viel gelernt, auch über das Business, über alle Seiten des Musikmachens. Und dann bist du irgendwann in die Großstadt gezogen. Dann hast du gedacht, ich will jetzt weg hier von diesen kleinen Städten, alles schön, aber ich will jetzt, ich weiß, bist du nach Hamburg oder nach Berlin?
Nee, nach Hamburg. Ich wollte nach Berlin und habe hier auch eine Wohnung gesucht.
Auto liegen geblieben.
Das war irgendwie echt so, das war ein glücklicher Zufall, würde ich jetzt rückblickend sagen, weil ich eine Wohnung gesucht hatte hier und einfach ewig keine gefunden habe. Ich war halt auch zu selten hier und ich glaube, in Berlin nimmt man sich schon besser mal so 4-5 Tage einfach und macht so einen Marathon mit Wohnungsbesichtigung. Ja. Hatte ich nicht die Möglichkeit dazu. Und bin dann nach Hamburg gezogen, was mich rückblickend sehr freut, weil Berlin ist mir ein bisschen zu busy, ein bisschen zu laut, so für meine kleinen Stadtgene. Ist Hamburg, glaube ich, ganz passend und ich habe, meine Freunde sind auch da in Hamburg und dann passt das. Aber ich war davor viel in Berlin, auch gerade. Mein Album ist auch hier entstanden jetzt in meinem Studio hier.
Aber dann warst du zu Besuch hier in Berlin während der Albumproduktion, aber lebst in Hamburg.
Genau, also meine Wohnung ist in Hamburg und
ja, ist ja auch das passt ja auch wieder so, weil das ist ja eine Stadt, die gleichzeitig dieses ich will raus, durch diesen wunderschönen Hafen hat und so, aber das ist auch so ein bisschen so eine sehr vornehme Stadt, da ist auch alles sehr sauber und so. Ja. Das passt natürlich wieder zu dem Geigenmädchen sehr gut.
Boah, ich bin kein Geigenmädchen.
Nein, ich meine das gar nicht despektierlich. Das ist nicht böse gemeint.
Nee, aber Hamburg ist vor allem deshalb wahnsinnig.
Ich finde, Hamburg ist auch sehr elegant.
Es hat Charme auf jeden Fall und das ist vor allem auch irgendwie fußläufig oder zumindest fahrradfahrläufig, wie sagt man da? Man kann es mit dem Fahrrad
pedalläufig
erreichen. ich mag Hamburg sehr. Wenn noch ein bisschen mehr Sonne, aber das kommt noch. Ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Ja, gut. Okay. Die Hoffnung würde ich aufgeben an deiner Stelle, weil Sonne ist in Hamburg nur sehr rar, aber
aber wenn die Sonne mal scheint,
dann ist es schön.
Dann ist auch so das Gefühl, dann machen einfach alle blau, ne? Dann gehen alle einfach im Park und grillen so. Dann wird gelebt. Das ist gut.
Das stimmt. Okay, dann bist du nach Hamburg gegangen. Dieser wunderschöne Sehnsuchtsort, diese große Stadt. Mit was für einem Plan bist du denn in der Stadt angekommen?
Ein Plan ist schwierig, weil ich glaube, man kann relativ wenig planen, wenn man Musik macht. Also außer vielleicht, man kann eigentlich kaum was planen. aber mit dem Wunsch, jetzt ein eigenes Album zu machen. Also das Ganze, ich habe ja damals noch viel allein gespielt, also mit meiner E-Gitarre und dazu gesungen und mein Wunsch war es, das Ganze, weil ich eben viele bekannte Künstler hatten, die eine Band hatten, mein Wunsch war es, auch eine Band zu finden in Hamburg und die Musik ein bisschen, einfach ein bisschen breiter aufstellen zu können, ein bisschen lauter zu werden, ein bisschen aufdrehen zu können. Ja, und eben auch trotzdem auch die ganzen leisen Sachen weiterhin beizubehalten. Ich glaube, das war so die zwei Hauptdinge. Album und Band.
Aber das ist ja so, bist dann in so einer fremden Stadt, da muss man ja erstmal überhaupt eine Orientierung finden und sich überlegen, wie mache ich das, wie stelle ich das an, wie finde ich hier irgendwie Anschluss. Man muss ja auch irgendwie über Wasser halten und so. Das stelle ich mir irrsinnig kompliziert vor. Also so viel auf einmal, ja. Was man da machen muss.
Ja, stimmt. Aber ich hatte Freunde in Hamburg schon. Also deshalb war das für mich klar, dass,
nicht so fremdes,
dass ich da nicht ganz alleine bin. Ja. Es sind ja auch viele, viele sehr herzensgute Musiker in Hamburg.
Das stimmt.
Die mich dann auf ihrer Couch haben pennen lassen. Und bis ich da eine Wohnung gefunden hatte, habe ich tatsächlich immer wieder so von Wohnung zu Wohnung bei anderen Freunden geschlafen auf der Couch. Ich glaube, die haben mir, wenn die nicht da gewesen wären, hätte ich mir ganz schön in die Hose gemacht in so einer großen Stadt alleine.
Ja. Und du hast ja dann, du hast jetzt entschlossen, okay, ich werde Musikerin. Du hast irgendwie deine E-Gitarre, du spielst Sets allein, du hast irgendwie genug Songs zusammen, um alleine aufzutreten in Clubs. Ich weiß nicht, hast du auch Open Stages, so Open Mic, sowas auch mal gemacht?
Boah, ganz am wenig. Ne? Ich habe Straßenmusik gemacht, aber als ich noch in Ravensburg gewohnt habe. Weil am Bodensee, da läuft das ganz gut. Da stellst du dich hin mit so einer Gitarre und einem kleinen Lautsprecher und dann, da sind ja viele Touristen auch ganz unten.
Stimmt, in der Blumeninsel Mainau.
Ja, boah, super schön. Habe ich heute wieder dran gedacht, weil ich, egal. Ich war heute spazieren im Volkspark Friedrichshain, heißt so, ne? Mhm. Da gibt es auch viele, viele Blumen. Da habe ich dran gedacht, dass man das viel zu selten macht. Einfach mal.
In Berlin ist ja auch gerade internationale Gartenausstellung in Marzahn.
Ja?
Mit Seilbahn und allem Pipapo.
Ach, krass. Ja. Ich habe es nur in den Volkspark geschafft. Wird vielleicht
noch. Der Marzahn kommt ja auch nicht so zufällig vorbei.
Straßenmusik. Open Stage habe ich nicht gemacht.
Ja.
Aber. Genau, eben allein.
Aber du hast schon auch manchmal so Club-Gigs gespielt und so in irgendwelchen kleinen Läden.
Ja, doch. Also angefangen halt mit meinen verschiedenen Bands, dann im Süden noch und dann mit meiner Gitarre. Und habe dann relativ bald das Glück gehabt, dass verschiedene befreundete Musiker mich mitgenommen haben auf ihre Touren und gesagt haben, hey Leute, mach doch mal so die erste halbe Stunde. Und das war dann tatsächlich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, so hey, das ist genau das, was ich will, plus eine eigene Band. Ja.
Aber das ist ja krass, weil dann hast du ja wirklich sehr schnell den Sprung auf irrsinnig große Bühnen erlebt, also im Vorprogramm von Leuten wie Max Giesinger oder Johannes Oerding oder so, wo du ja dann plötzlich vor einem Riesenpublikum stehst und da irgendwie alleine mit Gitarre bestehen musst als der unbekannte Act sozusagen.
Ja, das stimmt, das war auf jeden Fall eine Herausforderung irgendwo, aber auch total cool. Das ist halt einfach. Ja, es ist halt, die ersten zwei, drei Mal macht man sich schon ordentlich ins Hemd.
Also, weißt du noch, als du das erste Mal dann so Vorband gespielt hast?
Ja. Also ich weiß, ich habe den Album-Release von Max supportet in Hamburg.
Ja.
Das war Mai oder sowas letzten Jahres. So ein Jahr her jetzt.
Okay.
Doch. Ich glaube, 800 Leute gehen da ins Mojo rein. Ich war so aufgeregt. Es gibt so ein Video, ich glaube von damals noch, es ist glaube ich immer noch auf YouTube irgendwo. Es war Horror und Himmel zur selben Zeit. Aber es hat sich dann so ein bisschen gelegt mit so einer Routine, die dann kam, oder Routine kommt ja nie wirklich, aber mit so ein paar mehr Shows, die dann mit der Tour kamen, dass man irgendwann sich so wohl fühlt auf der Bühne und dann auch irgendwie immer mehr anfängt, mit den Menschen noch mehr zu kommunizieren und dann auch merkt, dass da was zurückkommt und dann irgendwann nicht mehr runter will. Ich glaube, auf der Hälfte der Tour oder sowas war einfach so ein Abend, da war es einfach so schön da oben und ich habe mich so zufrieden gefühlt und so viel Ruhe gefühlt und trotzdem so viel zurückbekommen und da habe ich einfach gemerkt, so hey, wenn ich das nicht mache, dann bin ich schon echt blöd.
Das ist ja auch was Besonderes. Also ich meine, diese Angst, die man da dann vielleicht hat, die hat man ja immer so ein bisschen. Mhm. Gerade als Vorband ist natürlich, das ist ja das wirklich das große Ungewisse, weil niemand ist wegen dir da sozusagen und du musst die Leute überzeugen
Das
und auf deine Seite holen so. Aber das ist natürlich auch, wie man so blöd immer sagt, die ganz harte Schule des Live-Spielens, die man da durchlebt, weil man eben, wie gesagt, weil man wirklich jeden Abend sich sein Publikum erstmal erspielen musste.
Ja, das stimmt vermutlich. Also ich hatte jetzt nie irgendwie das...
War wahrscheinlich auch jetzt nicht so das super unfreundliche Publikum.
Nee, oder? Gar nicht. Also ich glaube, dass ich einfach das große Glück hatte, dass ich mit Acts unterwegs waren, die einfach auch ein sehr, sehr dankbares Publikum haben und auch ein respektvolles Publikum, die mir zugehört haben. Und klar, es gibt Abende, da merkst du, dass du nur so die ersten drei Reihen so die Augen mit dir haben und der Rest halt eher die Augen Richtung Bar oder so dreht. Aber insgesamt war es wirklich sehr überraschend ruhig auch immer. Auch gerade ganz am Schluss, ich glaube, Tourabschluss von Max Weim Huxleys. Das war auch so ein Abend, wo ich einfach so ein bisschen sprachlos war, wie ruhig es denn werden kann, obwohl ich nur alleine da oben stehe. War sehr schön.
Und von da aus ist dann irgendwo plötzlich der Plattenvertrag aufgetaucht.
Und plötzlich war er da.
Lag plötzlich in der Post oder so.
Also, willst du mal? Ich habe den Magnus, der mir da von der Plattenfirma aus zur Seite steht, relativ früh kennengelernt, auch in Mannheim kennengelernt, mit den Bandpool-Leuten zusammen. Und war von dem an immer viel in Kontakt mit ihm und wir haben uns ausgetauscht und mir war es halt immer wichtig und da bin ich auch sehr froh, dass er auch so denkt, dass ich meine Musik machen darf und mich nicht verdrehen muss, weil das ist immer so dieses Vorurteil, das Leute haben von solchen Major-Labels, dass sie am böse sind und ich dann verdrehen und zieh das an und tu das nicht und schreib doch mal das und das. Ist gar nicht so gewesen, Gott sei Dank. Und wir haben uns dann früher oder später dann dazu entschieden, dass wir zusammen ein ganz gutes Team abgeben können. Und dann, haben wir losgelegt.
Aber das ist doch der Hammer, oder? Also so dann direkt einen Plattenvertrag direkt beim Major, da sind doch bei dir, also ist ja wirklich alles aufgegangen. Da müssen ja sämtliche Korken geknallt haben.
Es ist verdammt viel Glück dabei gewesen, glaube ich. Und ja, doch. Ich kann es noch nicht ganz glauben. Auch jetzt, wo das Album quasi im Kasten ist, ist es immer noch so ein verrücktes Jahr gewesen. Hätte ich niemals gedacht.
Das stimmt. Ich habe auch auf deiner Facebook-Seite gelesen, du hast ja das Album jetzt aufgenommen. Du hast ja gerade gesagt, es ist jetzt auch fertig. Mhm. Im Sommer kommt es raus. Und das fand ich ganz interessant. Da gab es so einen Eintrag, da saßt du, glaube ich, am Klavier und da hast du so geschrieben, dass so die Arbeit im Studio, die hat so, da sind so manche Tage, wo man denkt, boah, es ist genauso, wie ich es haben wollte. Es ist perfekt. Es ist total geil. Oh, der Song ist der Hammer. Ja. Und dann gibt es so Tage, wo du so denkst, so, was für ein Scheiß. Das ist sofort irgendwie in die Mülltonne treten, neues Lied machen. Ja. Das ist Quatsch. Wir sind da in die falsche Richtung gegangen. Ist das wirklich, also ist das, war das so, war so die, hast du so die Studioarbeit erlebt, so Up and Downs?
Ja, Up and Down auf jeden Fall. Also es war überwiegend Up. Das ist einfach eine schöne Zeit oder auch irgendwie halt immer magisch, wenn man mit so Leuten im Studio ist und Musik macht. Und Musik an sich ist ja eh schon was Magisches. Downs, ja, gab's auch. Es gab Songs, die ich, oh Gott, wie oft habe ich diesen einen Song? Ich will gar nicht sagen, welcher es ist. Wie oft habe ich ihn eingesungen? oder was noch? Downs? Downs, man hat einen Song in eine Richtung angefangen zu spielen und sich überlegt, okay, das passt so gut zusammen und der wird so klingen und dann ist er fast fertig und dann hört man sich am Tag drauf und denkt so, nee, das ist es gar nicht.
Wieso wollte ich gestern einen Country-Song machen? Was ist mit mir los?
Was ist los? Ja, es war tatsächlich so gewesen. Also es war so eine wichtige Richtung. Also wird der Song eher folky oder wird der eher Rock? Und also klar verrennt man sich mal, aber das ist doch schön. Wir haben ja auch schön viel Zeit gehabt, jetzt haben wir ein halbes Jahr einfach nur uns eingeschlossen und dann ist es auch okay, dass man sich mal verrennt. War auf jeden Fall sehr viel intensiver, als ich gedacht habe. Ich dachte so, ja, dann machen wir ein bisschen Studio und dann ist das Album fertig, aber dass ich halt dann echt so, ich habe so gut geschlafen wie noch nie in der Zeit. Ich war so müde abends immer und sehr emotional, ja.
Aber es ist natürlich auch ein toller Luxus, ne? Also ein halbes Jahr irgendwie sein Album aufnehmen zu können, wirklich feilen zu können, bis die Lieder wirklich einen selbst überzeugen. Das ist natürlich der Hammer.
Ja, das ist sehr cool.
Und jetzt kommt es im Sommer raus und dann wird getourt. Ich habe gesehen, du hast auch schon ein paar Festivals für den Sommer und dann im Herbst kommt dann wahrscheinlich die Tour zum Album. Dann mit Band natürlich. Mhm. Wie aufregend ist das für dich? Wie sehr freust du dich darauf, endlich mit Band, endlich laut auf der Bühne zu stehen, endlich deine Songs rauszuhauen?
Ich freue mich so sehr. Ich meine, ich hatte jetzt ja schon eine Menge kleine Vorband-Konzerte alleine, aber wir haben jetzt mit der Band das Album eben auch gemacht. Wir haben das in der Gruppe gemacht und haben geprobt und uns vorbereitet und hängen eigentlich fast jeden Tag zusammen rum, weil man sich halt auch immer echt über den Weg läuft. Und wir haben alle so Bock darauf, das jetzt, was wir jetzt so lange im Verborgenen gebastelt haben, endlich rauszubringen. Und ich platze. Und super cool, dass wir so viel Festivals spielen dürfen. Ich hoffe, dass ich hoffe, dass es nie aufhört.
Ja,
also, sehr gut. Ja.
Also das ist, da sind wir jetzt. Wir warten auf das Album, wir warten sehr gespannt auf Querfeldein von Lotte, das diesen Sommer erscheint. Viele Leute fangen an, Musik zu machen, oder die allermeisten Leute, glaube ich sogar, fangen aus einem ganz gewissen Grund an, Musik zu machen. Nicht, weil sie irgendwie unbedingt jetzt die Melodien, die ihnen einfallen, für genial halten oder die Texte, die ihnen einfallen, für genial halten oder so, sondern ganz viele machen Musik, weil man damit gut ankommt, so beim anderen Geschlecht oder bei dem Geschlecht, das einen interessiert. Davon ausgehend, dass das eine der Hauptmotivationen ist, Popstar zu werden, was ist der schlimmste Korb, den du jemals bekommen hast? Das frage ich hier jeden. Durch die Frage müssen wir alle immer durch.
Oh, ouch. Der schlimmste Korb, den ich jemals bekommen habe. Tatsächlich einfach nicht mehr geschrieben, einfach nicht geantwortet. Das klingt jetzt böse, aber das ist wirklich frustrierend, weil dann fragst du dich einfach, du weißt nie, woran es lag. Ja. Du weißt nie, was du falsch
gemacht hast. Ghosting nennt man das, ne? Wenn einer sich dann einfach.
Da gibt es einen Begriff dafür.
Ja, wenn Leute sich dann einfach wirklich alle Verbindungen kappen und sich gar nicht mehr melden und so und nicht mehr antworten und alles, dann nennt sich das Ghosting.
Ich glaube, ich bin anziehend für Geister.
Nein, ist ja so oft passiert.
Ja, schon. Nein, das klingt schlimm, ne? Nein, aber schon.
Aber es ist fies, ne?
Ja, fies.
Ich habe das auch ein, zwei Mal im Leben gemacht, muss ich gestehen. Also als Ghost.
Ja, ich war auch mal ein Ghost. Gibt's schon, ne?
Manchmal denkt man so, ja komm, kapier's.
Verstehst du denn nicht? Ja, klar. Aber man selber versteht es halt auch nie.
Sehr gut. Also sehr schade, aber hat dir ja offensichtlich nicht geschadet. Was ich auch immer gerne mit meinen Gästen mache, weil ich glaube, das viel über einen Musiker vor allem erzählt, ist einfach mal über den Lieblingskünstler schwärmen. Und das würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, von wem du sagen kannst, das ist wirklich so einer meiner absoluten Lieblingskünstler, Bands, Sänger, Sängerin, whatever.
Oh, da hast du ein bisschen Pech mit mir. Ich bin so ein Ich bin so mit Bravo Hits 42 aufgewachsen.
Ich bin mit Bravo Hits 1 aufgewachsen. Das ist so schlimm.
Was ich zu sagen versuche, ist, dass ich wenige Künstler hatte, die ich so als Künstler verfolgt habe, sondern dass ich mir immer so einzelne Songs rausgepickt habe oder mehrere. Was hat mich in letzter Zeit mitgenommen? Ich habe sehr, sehr viel James Bay gehört, einfach allein wegen der Gitarre. Ja. Die ich auch habe. und den finde ich super. Das ist auch irgendwie.
Aber gibt es nicht irgendwie so.
Der hat so eine Welle angestoßen.
So eine Band oder eben ein Artist, den du so im Ohr hast, wenn du einen Song schreibst oder wenn du im Studio bist oder wo du denkst, so, oh, das ist. Mit dem würde ich mal gerne spielen oder wie macht der das nur oder so oder die oder keine Ahnung.
Ich bin ziemlich hin und weg davon, wie John Mayer Gitarre spielt. Das ist auf jeden Fall. Ja. Aber es tut mir echt leid. Ich bin halt so.
Du musst dir nicht leid tun. Das ist kein
halt
Zwang.
So jeden Tag so eine andere Stimmung. Ich habe auch manchmal so wochenlang so ein Ding, das ich richtig cool finde, ein Album, das ich viel höre. Und dann switcht es aber wieder ins Gegenteil. Ich bin sehr fasziniert von Bilderbuch. Bekennender Bilderbuchliebhaber. James Bay ist ganz weit oben mit dabei. John Mayer.
Ja, wenn es das ist, dann ist es.
Oh, so
ist es. Ich pick mir auch immer einen Song von den Leuten, die bei mir zu Gast sind, um da ein bisschen eingehender darüber zu sprechen. Jetzt bietet sich bei dir extrem an, sich über deine Single noch ein bisschen intensiver zu unterhalten. Auf beiden Beinen heißt die. Und ich finde das echt einen ganz tollen Song. Und ich finde den sehr spannend, weil, also vor allem aus einer, aus Interpretationssicht, also musikalisch finde ich den erstmal toll, weil der extrem schlau mit Dynamiken spielt, finde ich. Weil da eine sehr intelligente Dynamik hintersteckt, die im richtigen Moment sozusagen sehr nach vorne geht, aber dann auch sich sehr plötzlich wieder zurückzieht und bremst und dann wieder abgeht. Also das fand ich beeindruckend. Aber vor allem beim Text, das finde ich so interessant. Ich habe einen Kommentar gelesen, müsste auch auf Facebook gewesen sein, unter dem Video von diesem Song, wo eine Frau geschrieben hat, ja, meine Tochter hat mir das Lied heute geschickt und sie hat ganz doll dabei geweint und jetzt höre ich es zum 5. Mal und muss auch ganz doll weinen, weil die sich da in diesem Text so erkannt haben. Ja. Ne? Und das hat auch jemand anders irgendwie in einem Kommentar geschrieben oder ich glaube dich in einem Interview gefragt oder so, weil in dem Text so ein bisschen das drin steckt. Ich glaube, irgendwer hat dich mal gefragt, handelt der von deinen Eltern, weil du irgendwie von zu Hause weggegangen bist und du irgendwie sagst, ihr bleibt zurück, aber mir geht's gut, macht euch keine Sorgen, so in etwa. Und das fand ich so interessant, weil ich habe das jetzt auch ein paar Mal gehört, das Lied, und meine Interpretation war eher, dass es um so eine, um das sehr großherzige Ende einer Beziehung geht, dass man sagt, es war eine tolle Beziehung mit dir, wir hatten eine ganz tolle Zeit, aber jetzt muss halt jeder wieder irgendwie seinen Weg gehen und wir bleiben irgendwie immer verbunden, weil uns mal was verbunden hat, aber jetzt ist auch wieder der Zeitpunkt, wo irgendwie jeder seiner Wege geht.
Ich glaube, das ist genau das, was wir vorher gesprochen haben, so mit meiner Wahrheit und deiner Wahrheit, dass ich da das gar nicht groß festlegen möchte, also über wen der Song von mir ausgeht. Das werde ich auch tatsächlich nicht verraten. Also ich behalte mir das bei jedem Song so ein bisschen, dass ich die genaue Person nicht nenne, weil das die Magie ist, die der Song für mich hat. Und dadurch kann ich ihn immer und immer wieder singen und er ist immer noch irgendwie trotzdem mein Geheimnis. So.
Ja.
Deshalb ja, aber auf jeden Fall, ich glaube, dass es vor allem eben darum geht, jemand, der einem wichtig ist und ob es jetzt die Eltern sind oder ob es jemand ist, der einem über Jahre in einer Beziehung sehr nahe gestanden hat, zurückzulassen. Und ich habe dann schon, ich habe oft Leute zurückgelassen, also gar nicht, weil es gar nicht schlimm klingt oder sowas, aber ich bin auch ein Mensch, der eben sehr gerne nach vorne guckt und sehr, sehr wenig zurück und da auch oft dann ein schlechtes Gewissen deswegen hat. Aber so bin ich halt irgendwie und genau, das ist halt so ein bisschen meine Entschuldigung an all die Menschen, die ich, das ist auch nicht immer fair natürlich, ne? So ein bisschen einfach, ein bisschen egoistisch vielleicht sogar.
Genau. Aber das ist ja vielleicht
auch
okay.
Aber ich trage sie halt, ja, das ist halt die Frage. Aber ja, genau, auf jeden Fall trage ich sie alle in meinem Herzen, nach wie vor und immer wieder. Und genau, das ist auf jeden Fall so meine Erklärung zu der Frage, ob es um meine Eltern geht oder um meinen Ex-Freund.
Ja, das finde ich ein schön. Das ist ja auch so ein Geheimnis, lässt einen Song ja auch immer funkeln. Also ein Lied braucht ja immer auch ein Geheimnis, um irgendwie spannend zu sein. Oder nicht spannend, sondern so um einen berühren zu können, glaube ich auch.
Ja, ist vielleicht auch so der letzte Schutzmechanismus, den man sich noch beibehält, wenn man eh schon über sich selbst schreibt und sich so nackt macht, dass man dann nicht noch so das Letzte auch noch so auf den Tisch haut.
Ich habe mal die Biografie von Anthony Kiedis gelesen, von dem Sänger von Chili Peppers. Das ist ein ganz furchtbares Buch, kann ich niemandem empfehlen. Das ist wirklich die langweiligste Biografie aller Zeiten. Und die hat mich sehr desillusioniert, weil dann hat er geschrieben, wie er Under the Bridge geschrieben hat. Und das ist ja ein Song, ein super schöner Song. Und man hält ihn so für sehr metaphorisch und für wow, was er da für Bilder aufbaut und so. Und in seiner Biografie hat er geschrieben, dass er zu der Zeit, als er den Song geschrieben hat, sich da in L.A. immer unter einer Brücke mit so anderen Junkies getroffen hat, um Heroin zu spritzen. Und er hat einfach nur gesungen, was er gemacht hat. Ist super, super desillusionierend lame.
Ja. Oh, das tut weh. Ja.
Deswegen kann ich es sehr nachvollziehen, dass so ein Geheimnis immer sehr wichtig ist und natürlich auch sehr schön.
Ja.
Was wir auch hier immer machen, ist etwas, das nennt sich die Frage von außen, indem wir Freunde oder Wegbegleiter unserer Gäste fragen, ob sie Fragen stellen mögen für unsere Gäste. Und da haben wir heute auch jemanden ganz besonderen für dich. Es wird jetzt wahrscheinlich wenig überraschend sein, wer das ist. Aber wir haben 3 Fragen von dieser Person bekommen.
Oh, oh.
Und die spiele ich dir jetzt einfach mal vor.
Okay.
Also ich mache dann nach den Fragen einfach Pause, dann kannst du erstmal beantworten, dann machen wir die nächste.
Hey Leute, der Max Giesinger hier und ich wollte mal fragen, was dein Lieblingssong auf der Platte ist und warum.
Jetzt hat er, das ist so lustig, ganz kurz noch hören. Jetzt hat er da so Papier geraschelt, als wenn er die so abgelesen hätte. Und dann, ich muss umblättern, nächste Frage.
Der Max.
Also welcher Song wollte er wissen?
von meinen Songs auf meiner, das ist so wie mit den Künstlern, das ist halt tagesformabhängig. Aber ich kann dir sagen, welcher Song heute mein Lieblingssong ist.
Ja, unbedingt.
Heute ist mein Lieblingssong Schönste Zeit der Welt. Ihr kennt das ja alles noch nicht, ne? Nee. Weil das Album noch nicht draußen ist. Aber das ist ein Song, der auch mit Abschied oder auch vom Abschied nehmen erzählt und aber davon, dass es okay ist. Also das ist so dieses noch ein Blick zurück zu dir, dann lasse ich dich hinter mir, es ist okay. Und ich finde, der ist schön und der hat so eine Ruhe und trotzdem dreht er am Schluss richtig, richtig laut auf. Deshalb mag ich ihn heute ganz besonders.
Ja, dann freue ich mich auf den auch ganz besonders. Jetzt kommt die nächste Frage.
Lotte, gab es irgendeinen Ort, der dich ganz besonders inspiriert hat? Und wenn ja, welcher?
Lotte! Erstmal alle wieder aufwecken.
Lotti Carotti.
Ist ja auch von Ravensburger, glaube ich, ne? Hast du da irgendwie die inspiriert dazu oder so? Ich glaube, Lotti Carotti, das Spiel ist aus dem Ravensburger.
Es gibt Lotti Carotti, ist ein Spiel?
Wusstest du das nicht?
Nee, Max sagt immer Lotti Carotti.
Achso, das ist so ein Kinderspiel, wo man so. Da muss man, ich weiß gar nicht, wie das geht, da muss man, glaube ich, so kleine Möhren angeln oder irgendwie sowas. Das wird, glaube ich, auch, mittlerweile gibt es auch Menschen, die das mit Schnaps spielen. Guck mal da, so sieht das aus.
Nein, es gibt Leute. Ach, herrje.
Der Ravensburger. Über 5 Millionen Mal
Ich weiß nicht, ob er das wusste. Ich glaube, er wusste das und ich wusste es einfach nur nicht. Was? Das gibt's doch nicht. Das werde ich hier holen. Gleich in mein Zimmer aufhängen. Ein Ort, der mich inspiriert hat, Ja, es gibt einen Ort, der mich inspiriert hat. Und zwar jetzt relativ frisch sogar noch. Im Studio bei uns steht, das Studio ist sehr, sehr schön aufgebaut tatsächlich, steht ein Klavier, das offen ist. Also es hat keinen Schutz und so. Mhm. Und ich hatte, es ist noch nie so krass, dass ich mich an ein Instrument gesetzt habe und einen Ton gespielt habe und sofort eine Idee für einen Song hatte. Und seitdem, immer wenn ich an dieses Klavier sitze, dann kommen mir gute Ideen.
Das ist ja toll.
Und der Raum ist aber auch an sich auch sehr schön, also mit schönen Lichtern und Lampen und genau. Aber das ist gerade so mein Inspirationsort Nummer 1.
Sehr schön. Eine Frage hat er noch, und lustigerweise, das muss man vielleicht dazu sagen, die kam 2 Tage später. Ah, ich habe noch eine Frage, haben wir dann noch geschickt bekommen, und die nimmt er irgendwie, hat er irgendwie in der Straßenbahn oder so aufgenommen, es ist super laut, ich weiß nicht, warum es da so laut ist, aber eine Frage hat er auf jeden Fall noch hinterher geschickt, fand ich sehr engagiert.
Welche Künstler hast du als Teenie denn so richtig abgefeiert?
So, im Hintergrund werden gerade Kartoffeln verkauft.
das ist peinlich. Also ich weiß nicht, ob das meinem Ruf jetzt schadet. Ein Jahr, es war nur ein Jahr. Ich war auch dann ganz schnell wieder.
Es gibt keine Entschuldigung. Lass es raus, Lotte.
Alle haben mir gesagt, ich soll das niemals sagen. Ich war ein Jahr, war ich bei Tokyo Hotel am Start.
Bei Tokyo Hotel.
Aber dann ganz schnell, pass auf, jetzt kurz. Dann war ich ganz schnell bei Wir sind Helden, Christina Stürmer und Green Day.
Oh. Genau. Ja, du versuchst das jetzt wieder gut zu machen. Ja, aber ja, genau. Also, du warst ein Jahr Tokyo Hotel-Fan.
Kann man das schneiden?
Wie gefallen dir denn die neuen Tokyo Hotel? Hast du das mal mitbekommen? Das ist jetzt so super weird, wie die jetzt gestylt sind und so.
Ich bin nicht damit,
dass so komisch,
ich komplett
raus. Die machen jetzt so Pet Shop Boys Musik. Also keine
aber
Ahnung.
Das aber war auch so ein Trend bei uns. Also da war ich in der 3. Klasse. Und in der 2. Klasse habe ich Fußballsticker gesammelt, in der 3. Klasse Tokyo-Hotel-Fotos und in der 4. war dann irgendwas Neues. Also ja. Das war auch echt so einfach.
Musste man mitziehen.
War, ja, voll.
War das dann Monsun oder was? War das die Zeit von Monsun? Ja.
Und Schrei.
Oh ja, stimmt.
Schrei.
Naja, es ist ja Gott sei Dank noch was aus dir geworden.
Oh.
trotz kurzer Tokyo-Hotel-Phase. Aber durch sowas müssen wir alle mal durch. Ich weiß gar nicht, ob ich mal sowas, wovon ich Fan war, was so unangenehm wäre, aber ich glaube nicht. Also ich überlege die ganze Zeit, ich war damals mal kurz in das Mädchen aus dem Lambada-Video verliebt, so mit 13, 14 oder so. Aber das waren wir alle. Das war auch nichts Besonderes eigentlich.
Nee, aber also 3. Klasse zählt noch fast noch gar nicht zur Jugend, ne? Das ist noch so, ja, später war dann, ich war dann auch relativ bald dann irgendwann bei deutschen Sachen. Meine beste Freundin hat Clouseau hoch und runter gehört.
Naja.
Und damit habe ich das dann auch sehr bald getan.
Ich kann auch immer noch alle Highschool-Musical-Songs auswendig. Weil meine Tochter so ein riesen Highschool-Musical-Fan war. Das haben wir rauf und runter gehört.
Aber ja, da bin ich, ja, ich kann sie nicht mehr, aber da haben wir auch, wir haben alle drei Songbooks zu Hause auf dem Klavier stehen.
Welchen Teil fandst du am besten?
Den ersten.
Ich finde den zweiten am besten, der war so am lustigsten.
Ja, doch, der ist lustig, aber der erste, der ist noch so richtig so, so tiefenromantisch. Das ist so, was man sich als Mädchen einfach erträumt vom Leben.
Aber also das romantischste Lied ist ja wohl im zweiten Teil, was Gabriella dann zu Troy singt, als sie ihn verlässt. Ich liebe dieses Lied. Und wenn er dann noch mit einsetzt. What about us? What about everything we've gone through?
And what about trust?
You know I never wanted to hurt you.
Wow, du kannst wirklich alles. Das ist super.
Das
what about me?
Genau. What am I supposed to do? I gotta leave, but I miss you.
Ja, das, genau so.
Ergreifender Song. Wahnsinnig ergreifender Song.
Wow.
Und wo wir schon mal bei Songs sind, jetzt kommen wir zu der großen Rubrik Skipper. Ich lese dir Songtitel vor und du sagst mir, ob du was anfangen kannst und wenn ja, dann was. Und wenn nicht, dann skippen wir einfach zum nächsten Song. Also ich habe ein paar Sachen, also ich suche ja immer Songs aus, bei denen ich glaube oder denke oder hoffe, dass meine jeweiligen Gäste was damit anfangen können. Es ist so sehr in meiner Fantasie auf den Gast persönlich zugeschnitten. Aber es kann zum Beispiel sein, dass ich mich jetzt schon mit dem ersten Lied mega in die Nesseln setze, aber ich habe da echt eine klare Assoziation zu dir. Dazed and Confused von Led Zeppelin.
Da, 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 oh, Dazed and Confused. Ja.
Also hast du Led Zeppelin, hast du die jemals gehört?
Nee. Aber ich habe keinen anderen Song gesungen.
Stimmt.
Aber der ist auch Dazed and Confused.
Ja, der ist in Confused so eine alte, so eine, das hat so einen Bass. Und dann singt Robert Plant die ganze Damn, Days and Confused, wie der halt damals gesungen hat.
Geil. Guck, aber jetzt haben wir genau nämlich das gemacht, was für mich immer ist, dass ich halt immer nur so Songs oder so Künstler relativ kurz höre. Und Days and Confused, was ich gerade gesungen habe, ich weiß nicht, von wem das war, aber das war so vor einem Jahr oder sowas.
Aber ist das so lustig?
Krass. Nee, aber ja, Days and Confused, da kenne ich nur da 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 da. Ja.
Dann Arma von den Beginnern.
Was los?
Was los, Digga, Arma?
Da gibt's eine Zeile, das habe ich erst, ich habe das ganz lange nicht gecheckt. Wir setzen Hamburg wieder auf die Karte.
Ja.
Habe ich nicht, habe diesen Song tausendmal im Radio gehört. Und jetzt wohne ich in Hamburg und dann so vor 2-3 Wochen oder so habe ich dieses Teil das erste Mal bewusst wahrgenommen. Und ich so, ja Mann, Hamburg.
Aber,
ich habe schon richtige Heimatgefühle.
Aber es lief doch jetzt ein halbes Jahr wirklich rauf und runter.
Ja.
Und das ist ja die zentrale Refrainzeile. Wir packen Hamburg wieder auf die Karte.
Ja,
und das hast du jetzt nach einem halben Jahr, ist ja, der singt dann noch was?
Ja, ja, aber jetzt habe ich es rausgefunden.
Ja, sehr gut. Immerhin. Besser spät als nie. Strawberry Fields Forever von den Beatles.
Die Beatles. Wir haben zu Hause, also Kindheit und so, viele Platten rumstehen gehabt, unter anderem auch die Beatles. Und meine Eltern waren da sehr darauf bedacht, dass wir da so die ganze Bandbreite mitnehmen. Ist bei mir nicht so gelungen, weil ich Sachen echt schnell wieder vergesse, aber genau, Kindheit ist das für mich.
Da aber hast du dann auch so ein bisschen Beatles gehört oder so?
Ja, doch. Ja,
aber
Beatles, aber
was, war das eher so, hat sich das angefühlt wie Oldies hören?
Nö, eher so Sonntagnachmittag halt. Ach, das war schön. Eher so einfach, das war so ein Teil von meinem Leben. So, ja.
Dann Gimme Shelter von den Rolling Stones. Es wird gesagt, das sei eines der besten Lieder aller Zeiten.
Mhm.
Aber okay. dann macht ja nichts, machen wir einfach weiter. Get Lucky von Daft Punk.
I'm up all night, big up on. I'm up all night, but not to get lucky. Oh Gott, was war denn da? Habe ich auch sehr, sehr viel gehört.
Als das neu rauskam, fand ich das so krass, dass ein Lied, das eigentlich so alt klingt, plötzlich so modern ist, aber gleichzeitig auch so modern wirkt.
Ja, ist eine coole Mischung, das Song. Irgendwie so ein bisschen ungehört so von der Richtung. Kam auch nicht irgendwie nochmal sowas in die Richtung gefühlt. Das ist irgendwie so ein bisschen,
das stimmt,
ein bisschen funky.
Ist das, hey,
ist es Funk? Ist es nicht? Ich kenne mich nicht so aus.
Ja, es hat ja diesen Funk-Vibe von Chic natürlich durch
Geiler
Nile
Bass.
Rodgers.
Geiler Bass auch.
Ist das denn so, ist so funky Musik sowas, was du auch hörst?
Ja,
oder?
Ich bin da sehr, sehr offen. Ich habe auch eine Weile viel Jazz gehört, Rock, haben ganz melancholisches Zeug. Doch, ich bin, aber Musikrichtungen bin ich nicht irgendwie festgefahren auf irgendwas. Ja.
Dann habe ich Life on Mars von David Bowie. Is there life on Mars?
Ich kenne keine Lieder.
Und dann habe ich ein Lied, da habe ich gedacht, das muss ja dann auf der Bravo Hits 42 drauf gewesen sein, weil das, ich habe extra geguckt, welche Lieder 2007 rausgekommen sind, vor 10 Jahren. Da warst du dann 11 oder 12. Ja. Und da war einer der großen Hits Umbrella von Rihanna.
Oh wow, meine erste, wie heißt denn das? Single-CD. Ja, meine erste Single-CD. Ah, ja. Die habe ich bei einem Kindergeburtstag gewonnen.
Echt?
Ja.
Das war ein cooler Kindergeburtstag.
Ja, und dann habe ich, das ist auch, glaube ich, einer der ersten Songs, den ich gecovert habe. Na, das war's. Ich wollte Gesangsunterricht, habe ich dann auch bekommen.
Ja.
Und dann meinte meine Gesangslehrerin, das war klassisch, ne? Also ich habe so opernmäßig gesungen. Ja, bring doch mal einen Song mit. Dann habe ich Umbrella mitgebracht und dann hat sie von da ab hat sie immer Songs ausgesucht. Ja, aber der Song, der macht ja nicht so viel. Also Ella. Das war der erste Song, den ich mitgebracht habe zum Gesangsunterricht, ja.
Hast du also rauf und runter gehört?
Ja.
Dann habe ich noch einen Song, und das fand ich so lustig, Jein von Fettes Brot. Das sagt dir gar nichts. Weil das ist nämlich, fängt nämlich an, es ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich. Und nach meinen Berechnungen müsstest du ja 1996 geboren sein.
Ja, 95.
95. Ah.
Ja, genau, aber ich werde jetzt bald älter.
Jeremy von Pearl Jam habe ich eigentlich, ich habe es nur genommen, weil ich finde, dass der Sänger von Pearl Jam, also dass deine Stimme, klingt jetzt nicht wie die vom Sänger von Pearl Jam, aber eure Stimmen sind irgendwie, haben was Ähnliches.
Was haben sie denn Ähnliches?
Ja, so eine Farbe. Ich finde, dass deine Stimme so, die ist sehr präsent und die ist sehr, tief ist das falsche Wort, die hat so einen Bass, der so ungewöhnlich ist. Und das, also ich finde das ganz toll. Und,
danke.
Dieses Singen aus der Brust, das ist sowas, was ich eben auch mit dem Sänger von Pearl Jam in Verbindung bringe. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme Pearl Jam mit rein.
Ja, schön, danke. Ist immer witzig, man analysiert sich selber, glaube ich, nicht so beim Singen und nimmt das nicht so bewusst wahr, wie man klingt oder nicht klingt. So, mach doch mal das. So, hey, was soll ich nochmal machen? Ja, schön, danke.
Dann habe ich noch Pink Moon von Nick Drake, weil ich auch einen Nick Drake-Song mit reinnehmen wollte. Und da weiß ich auch gar nicht, deswegen kommen wir schnell zum nächsten. Amore per sempre von Nevio. Das kam, glaube ich, auch 2007
Amore
raus.
Amore per sempre.
Ist das nicht ein geiler Song?
Ach,
ich liebe den Song total.
Ich würde auch ultra gerne Italienisch können und Französisch und Spanisch und alles.
Also, oh, das wollte ich dich auch mal fragen. Ich habe ein Lied entdeckt auf Amazon von einem italienischen Rapper featuring deinem Klarnamen sozusagen.
Ja.
Warst du das? Oder?
Ja, ich habe viel Backing-Zeug gemacht und viel irgendwie meine Hook eingesungen. Davide.
Genau, Davide. Ja, genau. Persona oder so hieß das. Personell, glaube ich.
Ist auch schon ein Stückchen her. Ja. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob man mich hört.
Ich habe es leider nicht.
Ja, doch.
Cool.
Genau. Nee, ich habe selber nie irgendwie eine andere Sprache gelernt und deshalb auch, also aus Englisch halt, und deshalb auch nie irgendwie anders geschrieben. Ich wollte immer gern Französisch schreiben. Ich finde Französisch sehr schön.
Ja.
Stromae bin ich auch. Ah, das ist ein Künstler, den ich feiere.
Wen?
Stromae heißt der, glaube ich, Stromae.
Ah ja.
Stromae. Der ist ein richtiger Künstler. Die Videos sind krass, die Texte sind krass. Ja, das ist tatsächlich ein Künstler, den ich feiere. Guck, jetzt kenne ich doch noch jemanden.
Siehst du, sehr gut. Dann kommen wir auch zum letzten Song. Da wirst du wahrscheinlich jetzt auch den Kopf schütteln. Aber ich habe gedacht, sowas wollte ich auch noch mit reinnehmen. Am Tag, als Conny Kramer starb, von Juliane Werding.
Ja, deutsche Sprache, schöne Sprache.
Das ist so ein alter Sprache, das habe ich reingenommen, weil die war quasi so eine der ersten Frauen so im deutschen Fernsehen in den 70ern damals, die so mit einer Gitarre da saß und ihre Lieder gesungen hat. Und weil es da natürlich eine gewisse Parallele gibt, wollte ich die auch noch mit reinnehmen.
Super. Na, gibt viel zu wenig Frauen, die
das, also kannst du nicht genug geben, sagen wir mal so. Kannst nicht genug geben. Lotte, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Das war ganz aufschlussreich und ganz spannend und hat mega viel Spaß gemacht.
Mir
und
auch, danke.
Ich freue mich wirklich ohne Ende auf dein Album im Sommer.
Dankeschön.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit.
Vielen, vielen Dank.
Und wenn du dann ein großer Star bist, komm gerne wieder zu uns und wir unterhalten uns nochmal über alles, was ich dann über dich rausgefunden habe.
Oh, oh. Auf jeden Fall. Ich freue mich. Danke.
Dankeschön. Danke, Lotte. Super. Tschüss.
Songpoeten ist ein Podcast von Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Demar, moderiert von Nils Bogelberg und produziert von Maria Lorenz Pulatis.de. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony Music Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song, wann immer, wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.